Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Moin Moin, hier sind wir wieder, Triathlon querbeet Podcast 147, heute mit einem Stargast, den ich nicht nenne, aber wir sind wo und wer sind wir? Ja, wer wir sind, glaube ich, wisst ihr selber Bescheid, liebe Community. Wer wir sind, mir gegenüber sitzt auf jeden Fall mein sehr guter Kumpel Vedat. Hallo Vedat.
Hallo Michi, ich grüße dich. Ich freue mich, dass wir heute die Aufnahme machen. Wir sitzen hier im 7. Stock, mitten im Hamburger Herzen am Gänsemarkt, im Scandic Hotel. So viel sei verraten. Und wir sind leicht ein bisschen aufgeregt, wie man es ja gerade schon vernommen hat. Ich bin der Meinung, ich werde es nicht rausschneiden. Ich lasse den ersten Anlauf einfach mal drin.
Oh ja.
Wir haben heute einen besonderen Gast. Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen oder war das beim ersten Mal? Ich weiß es
nicht. Ich weiß
es. Auch ein bisschen nervös. Willst du unseren Gast gleich vorstellen oder wie möchtest du es
anfangen? Wir machen es spannend.
Okay,
ja. Wir machen es spannend.
Wir machen es auf Michis Weise. Wir machen es spannend.
Also wir senden heute live von der WM der Age Grouper und der Profis aus dem schönen Hamburg, deswegen 7. Stock, in einem Hotel, in einem Konferenzraum, sehr ruhig gelegen. Ich komme mir schon ein bisschen vor wie so ein Star, weißt du, als wenn wir jetzt in irgendeiner Weise hier so der Star-Podcast auf der ganzen Welt für Triathlon sind.
Du meinst so richtig so Meeting-mäßig.
So Meeting-mäßig und so wichtig auch.
So,
wenn ich auch das Equipment jetzt sehe, wie du es aufgebaut hast, echt professionell.
Ja,
und deswegen haben wir auch jemanden, der auch professionell aufgestellt ist, war in der Vergangenheit, noch immer ist. Und es ist kein anderer als der Herr Unger, der Daniel Unger. Hallo Daniel.
Hallo, freut mich hier zu sein mit euch.
Ich weiß gar nicht. Daniel, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir grätschen einfach komplett rein. Du hast wahrscheinlich an so einem Wochenende, was vor uns liegt. Klar, unsere Hörer hören das natürlich wie immer erst am kommenden Mittwoch, dann ist die Nummer gelaufen. Aber wir wollen trotzdem so dann jetzt so darüber sprechen, was vor uns liegt und wie du das so vor dir hast. Ist dein Terminkalender ist wahrscheinlich proppevoll oder wie stellen wir uns das vor?
Ja, es ist wirklich eine schöne Woche mit vielen tollen Terminen. Es ging ja schon am Montag los. Ja. Ich bin die ganze Woche über hier. Es sind viele Side-Events auch in der ganzen Innenstadt verteilt, wo die Sportart Triathlon einfach so eine Plattform findet. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und es wird ein Stück weit einfach auch zelebriert, dass wir wieder in Hamburg eine Weltmeisterschaft haben. Ich persönlich bin großer Hamburg-Fan und finde es hier einfach auch als Sportstandort genial für unseren Triathlon-Sport. Man schwimmt im Herzen der Stadt, man hat die Wechselzone vor dem Rathaus, was ja auch eine unglaubliche Wertschätzung der Stadt gegenüber unserer Sportart darstellt. Und man fährt dann wirklich hier durch die City vor Tausenden von Zuschauern. Also es gibt für mich eigentlich nichts Vergleichbares auf der Welt und deswegen freue ich mich sehr auf diese Woche hier.
Also wenn du das sagst, dass das nichts Vergleichbares auf der Welt gibt, dann muss es ja irgendwie was bedeuten, du bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen.
Ja, in der Tat und ich meine, man hört es auch von internationalen Gästen, dass Hamburg einfach die Benchmark darstellt und natürlich auch damals war. 2002, das Rennen ist jetzt über 20 Jahre alt, war es die erste Großveranstaltung, die eben wirklich Downtown in der City als Event gefeiert wurde. Und das hat unseren Sport damals wirklich grundlegend geprägt und auch die Entwicklung. Und wenn man dann sieht, was daraus entstanden ist, zum Beispiel in Stockholm fand das Rennen dann vor dem Königspalast statt oder auch in Madrid oder in London dann vor dem Buckingham Palast. Das sind dann schon Rennen, die aufgrund des Vorbilds von Hamburg so entstanden sind. Und da muss man schon sagen, Dankeschön Hamburg.
Ja. Bevor wir da reingeritschen, du hast gesagt, du hast einen ziemlich vollen Kalender. Ich habe gesehen, du warst auch schon mit Thorsten Schröder schwimmen. Kann das sein?
Ja, genau. Wir hatten am Montag das Vergnügen und das macht wirklich Spaß. Das ist auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz vorne aufgebaut. Da kann man im Gegenstromkanal schwimmen, fährt dann eben auf dem Argometer Rad und läuft auf dem Laufband. Das Ganze wird dann zusammengezählt. Und Thorsten Schröder hat sich da sehr, sehr gut geschlagen. Kam direkt von der Arbeit dahin. Und wir hatten großen Spaß. Und er ist ja morgen auch am Start. Er macht ja morgen auch bei der Altersklasse mit.
Super. Aber bevor wir richtig einsteigen, richtig reingrätschen, wir sind ein Podcast von jedermann für jedermann. Vielleicht kennt nicht jedermann und jeder Frau, würde ich auch sagen. Also, jeder Frau auch noch vergessen. Siehst, ich bin aufgeregt, obwohl wir eigentlich am Mikrofon eigentlich Profis mittlerweile sind, glaube ich.
Zumindest sind wir ganz gut eingespielt.
Ja, ich glaube auch. Aber trotzdem, Daniel Unger, ein Begriff in der Triathlon-Szene definitiv. erzähl uns doch einmal kurz, wer du bist, wenn dich einer da draußen vielleicht nicht kennt, was ich nicht glaube, aber wir sollten es trotzdem machen. Ich glaube, du hast eine ganz besondere Beziehung zu Hamburg, wenn ich mich nicht irre.
Ja, also ich bin, man hört es ja auch so ein bisschen Oberschwabe, ich komme eigentlich aus dem südlichen Teil der Republik, bin 45 Jahre alt, das kann man sich gut merken, ich bin genauso alt wie der Triathlonsport selber, nämlich 1978, war ja der erste Ironman sozusagen auf Hawaii. Ja, und bin seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit 1990, eben leidenschaftlicher Triathlet. Damals war sozusagen mein Jungfernflug, mein sportlicher. Und habe dann im Grunde genommen fast alles erleben dürfen und können, was es ja, in unserer Sportart zu erleben gibt. War viele Jahre lang eben auch als Leistungssportler professionell im Rahmen der Nationalmannschaft unterwegs. Und habe dann ganz zum Ende meiner Karriere auch so ein bisschen den Ausflug auf die längeren Distanzen gewagt und bin jetzt eben immer noch, und dafür bin ich unheimlich dankbar, eng am Triathlon dran, bin als Bundesstützpunkttrainer in Saarbrücken tätig seit 4 Jahren und ja, habe da große Freude, mit der nächsten Generation sozusagen zusammenzuarbeiten.
Aber du hast ja trotzdem, eine Kleinigkeit hat er ja trotzdem vergessen, finde ich. Du hast ja vielleicht auch einen Titel, den nicht so jeder hat auf der Welt.
Nicht jeder ist
nicht jeder. Ich sag, den hat keiner. Nicht so bescheiden, nein. Sag uns doch mal, welchen Titel du hast.
Ja, also ich lasse die Katze aus dem Sack.
Danke, danke, danke.
Ich hatte das große Glück, 2007 hier in Hamburg beim Heimrennen Weltmeister zu werden. Und es ist in der Tat der einzige Weltmeistertitel über die Kurzdistanz, den es in Deutschland eben bislang gibt. Vielleicht ändert sich es am Wochenende, das wäre sehr schön. Das wäre aber dann trotzdem eben nicht über die Kurzdistanz, sondern über ein anderes Format. Und insofern ist das sicherlich ja, das Rennen, das mein Leben geprägt hat, verändert hat und das ist bis heute auch spürbar. Ja, diesen Titel, den gewinnt man an einem Tag, aber man hat ihn ein Leben lang und das ist schon was ganz Besonderes, was im Grunde genommen vielleicht nur der Sport auch so geben kann.
Da frage ich trotzdem mal, wie hat es dich verändert? Was hat dich sich da verändert? Das, weil wir ja so, werden wir niemals in dem nächsten Leben vielleicht oder in den nächsten 7 Leben irgendwann, wenn wir nochmal reden.
Ja, aber das ist einfach, ich finde
ich auch genial, genial.
Das ist 2007, das ist ja auch schon jetzt ein paar Tage her.
Genau.
Aber es strahlt immer noch und es strahlt auch immer noch aus dir, wenn du darüber sprichst. Die Augen, die glänzen immer noch.
Richtig.
Also ich würde funkeln und also ich finde, man merkt das immer noch. Und als du das gerade gesagt hast, kriegen wir auch noch Gänsehaut.
Ich habe es ja live miterlebt,
das Rennen. Cool,
ja, ich hab's geil, ich war da auf der Tribüne, da haben wir da die große Wand gehabt und dann der Spanier, der vor dir erst war, dann warst du davor und dann alle, ich krieg Gänsehaut, hier, siehst du das? Und insofern, Daniel, aber wie können wir uns, weil wir diese Gedanken ja nie haben werden und auch dieses Gefühl nie haben werden, wie können wir uns das vorstellen oder wie kann man sich das vorstellen, wie verändert sich das Leben?
Es sind Kleinigkeiten. Nehmen wir diesen Termin. Der würde wahrscheinlich nicht stattfinden, wenn ich in diesem Rennen Zweiter oder Dritter geworden wäre. Das heißt, die Geschichte um diesen Weltmeistertitel, die wird irgendwie nicht wirklich alt. Und immer wieder passieren eben, so wie jetzt hier, bei gewissen Veranstaltungen, Gelegenheiten dann, wo man sich über diesen Titel unterhält. Oder wenn du irgendwo auch im privaten Bereich unterwegs bist und die Menschen irgendwann merken, ach, da ist irgendwas mit Sport und man erzählt es, dann ja, gucken die einen erstmal mit großen Augen ungläubig an und man hat manchmal das Gefühl, danach ist das Verhältnis ein bisschen anders. Also ich ja, kann es gar nicht beschreiben, aber letzten Endes war dieser Titel natürlich schon so, dass ich ja, viele Türen auf einmal relativ leicht aufbekommen habe, die wahrscheinlich sonst für immer zugeblieben wären. Ich habe Menschen kennenlernen dürfen danach, die ich davor eben auch nur aus dem Fernsehen oder über die Medien kannte. Und ich glaube, dass es ja, ein großes Glück war, dass das Rennen einfach damals in Deutschland live im Fernsehen war. Es gab nicht allzu viele andere große Sportevents in diesem Jahr. Damals mit Fabian Hambüchen, Britta Steffen und ich glaube, es gab noch eine Mountainbikerin, die auch Weltmeisterin war und somit als Favoriten oder Favoritinnen zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr ging. Und da war natürlich einfach die Medienaufmerksamkeit relativ groß und davon habe ich profitiert, hat aber natürlich auch der Triathlon profitiert und deswegen bin ich Hamburg und diesem Tag und diesem Rennen bis heute auch sehr dankbar.
Mhm. Olympia warst du?
Platz 6.
Einmal und das zweite Mal warst du, glaube ich, krankheitsbedingt, konntest du nicht.
Genau.
Ist das richtig?
Genau. Also ich hatte sozusagen als 15-Jähriger damals diesen Traum, bei Olympischen Spielen teilzunehmen, weil da wurde verkündet, dass Triathlon ins olympische Programm aufgenommen wurde. Und zu der Zeit war ja Berlin auch noch im Rennen um die Millennium-Spiele. Und dann war sozusagen das Big Picture, Stell dir vor, du bist bei Olympia dabei und stell dir vor, es ist in Deutschland. Und dieser Hype ging ja dann für einige Zeit eben durch die Republik. Dann wurde es Sydney, was sicherlich auch für unsere Sportart eine geniale Premiere war. Und ich war live vor Ort, habe es mir angeguckt. Und dann war für mich noch der Wunsch viel größer, einmal dabei zu sein, Olympische Spiele zu erleben. Athen hatte ich dann das Ticket in der Tasche und musste 5 Tage, bevor es losging, alles sozusagen auf zurückstellen. Mein Ersatzmann damals, Sebastian Dehmer, ist für mich gestartet, weil ich in der Vorbereitung im Grunde genommen den Fehler gemacht habe, nicht auf die Regeneration zu achten. Wir waren in der Höhe, ich habe viel trainiert, ich habe intensiv trainiert und das System hat dann einfach gesagt, das ist jetzt zu viel des Guten. Ich war damals 26 und der Meinung, ich bin unkaputtbar.
Ja, klar.
Aber ja, es war dann pfeifisches Drüsenfieber, okay, das mich außer Gefecht gesetzt hat für ein halbes Jahr dann am Wahnsinn. Ende. Ja, also ich war dann wirklich am Boden zerstört, weil auf der einen Seite, klar, Olympia verpasst, auf der anderen Seite aber auch diese Ungewissheit, was passiert überhaupt? Komme ich nochmal zurück? Kann ich nochmal Leistungssport machen? Das war schon auch eine schwierige Zeit, die mich sicherlich geprägt hat. Und dann war der nächste Anlauf eben Peking 2008 und dafür war Hamburg sozusagen die Qualifikation. Und ich habe mich auf diese Weltmeisterschaften nicht vorbereitet, um das maximale Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft zu erzielen, sondern ich wollte lediglich das Ticket für die Olympischen Spiele holen. Und da war die Hürde Top 10 im Gesamteinlauf und Zweiter im Team. Und wir hatten halt damals die beste Mannschaft der Welt. Wir waren damals das heutige Norwegen, würde ich sagen, nur breiter aufgestellt.
Stimmt.
Interessant.
Ja, stimmt. Mit Jan Frodeno, mit Andreas Rehler, mit Mike Petzold, mit Steffen Justus. Es war eine unglaubliche Qualität in dieser Truppe.
Ja, überleg mal, ja, genau. Und das zu einem, nicht in verschiedenen Zeitblöcken, sondern zu einem genau. Zeitpunkt.
Alle, genau, alle in einem Rennen,
alle genau.
Mit dem gleichen Ziel.
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf, glaube ich.
Ja, und insofern war das eben an dem Tag auch für mich, das Hauptargument, ein gutes Rennen zu machen, dieses Ticket zu holen. Dann habe ich Peking eben erleben dürfen, bin Sechster geworden, habe meinen Traum von Olympischen Spielen wahr werden lassen und wollte eigentlich noch mal nach London, weil ich wusste, das wird auch so ein unglaubliches Spektakel, 2012 genau, was es ja dann auch war. Und ich habe dann aber in der Vorbereitung ein bisschen Pech gehabt, habe mir eine kleine Fußverletzung eingehandelt und habe auch wieder zu früh Gas gegeben. Und dann wurde das Ganze eben zu einer chronischen Geschichte. Und ich konnte noch nicht mal die Quali dann machen. Das war also von daher mit Olympia immer so ein Für und Wider. Auf der einen Seite war es mein stetiger Motivator, mein großer Traum. Und auf der anderen Seite war es aber auch der Grund für viele, ich sage jetzt mal, Enttäuschungen in meiner sportlichen Karriere. Mhm. Trotzdem, unterm Strich muss ich sagen, bin ich super dankbar für das, was ich durch den Sport und auch durch die Niederlagen, vor allem durch die Niederlagen, erlebt habe.
Ja. Auch dieser Weg dorthin dann auch, was das
genau.
Dann macht. Und,
Das heißt, absolut, ich meine, deswegen sagte ich ja, das ist ein Titel, den nicht jeder hat, also den eigentlich keiner hat in Deutschland, von den noch Aktiven oder von den Triathleten, die zurückliegend sind. Daniel, wenn man nochmal den Tag, also mich interessiert das, weil das sind so, glaube ich, so Fragen, die, wenn ich andere Podcasts auch mal höre, nie gestellt werden. Weiß man an dem Tag, dass das da so etwas passieren kann, wenn man aufsteht? Hast du das schon gemerkt? Ich meine, man merkt, man ist in guter Form. Dafür sind wir alle Sportler. Egal, ob man jetzt Hochleistung bringt oder Leistung bringt oder wie auch immer, Amateursportler. Steht man da schon so auf, dass man merkt, da kann was gehen heute? Oder auch im Rennen, wo du sagst, jetzt, wo hat es Klick gemacht, dass du sagst, das gewinne ich heute? Gibt es da so einen Moment?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte eine sehr gute Saison bis dahin, bin stetig besser geworden, habe aber bis dato noch nie ein Weltcuprennen gewonnen und bin an dem Morgen aufgestanden mit dem Ziel, was wir gerade gehört haben, das Olympia-Ticket zu holen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich bei Kilometer 9,7 gelaufen bin, da war in meinem Kopf so dieser Moment, hey, du kannst hier Weltmeister werden. Und das war die letzte Kurve, bevor es dann Richtung Poststraße ging. Da stand dann auch noch unser damaliger Sportdirektor Rolf Ebeling. Und in diesem Moment war ich physisch wirklich am maximalen Limit, aber ich war psychisch, mental ganz klar. Und ich habe diesen Gedanken wirklich wie so in einem Zwiegespräch mit mir selber zu mir gesagt. Und hey, once in a lifetime, probier das einfach. Und ich habe dann über diesen Impuls, was sozusagen der Kopf steuert, die Beine nochmal in einer höheren Frequenz laufen lassen können, bin an Javier Gomez vorbei und habe diesen Tag dann komplett anders beendet, als ich ihn eigentlich angefangen habe. Denn ich war morgens einfach ein guter Triathlet und bin abends als Weltmeister dann ins Bett gegangen. Wer hätte das gedacht? Und ich erzähle immer gerne eine Geschichte, die für mich so ein bisschen dann auch sinnbildlich war an dem Tag, weil ich komme ins Ziel, dann gab es die Siegerehrung, es war Dopingkontrolle, Pressekonferenz, es war sehr, sehr viel los. Bin dann ins Hotel, habe geduscht und wollte einfach mal so 5 Minuten für mich, ja, Moment of Silence, leg mich aufs Bett und ganz automatisch Fernbedienung an, schalte den Fernseher ein und keine Minute später sehe ich mich selber durch die Tagesschau laufen in den Nachrichten. Und da war für mich schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, wow, was ist heute passiert? Weil man kann das ja nicht sofort realisieren. Ja. Und letzten Endes...
Wie lange hat es gebraucht, bis du es realisieren konntest? Können wir uns das vorstellen? Ein paar Wochen?
Ja, das im Grunde genommen gibt es jetzt keinen speziellen Zeitpunkt, wo man sagt, ab da war es klar, was das wirklich für einen Wert hat. Aber ich würde sagen, es ging sogar länger. Vielleicht so 2-3 Jahre, wo ich dann gemerkt habe, wie hoch diese Hürde liegt, Wahnsinn. Diese Leistung sozusagen nochmal... abzurufen, was alles dafür gemacht wurde im Vorfeld, wie viel zusammenkommen muss. Und direkt nach dem Rennen war das irgendwie so, die Dinge sind einfach so passiert und man hat sich im Grunde genommen irgendwie treiben lassen müssen. Auf einmal waren Termine da, die ich im Vorfeld nicht kannte, viel Medienaufmerksamkeit, Sportstudio, viele große Zeitungen haben Interviews angefragt und das war natürlich für mich eine komplett neue Welt. Und die Zeit ist absolut schnell verflogen. Wir sind dann nochmal nach Peking, haben den Olympic Test Event gemacht. Und im Nachgang habe ich im Grunde genommen 2 Wochen lang gar keine Erinnerung mehr, weil so viel los war. Es war so eine intensive Zeit, die waren einfach weg irgendwie. Ja. Und dann musste man sich auch wieder sortieren, weil dann ging es ja schon wieder in die olympische Saison. Also das war damals Fluch und Segen zugleich, denn ich konnte diese Zeit gar nicht so richtig genießen, in Anführungszeichen.
Ja, man möchte sie am liebsten festhalten, weil...
Genau,
kurz mal Pausentaste
drücken. Weil so schnell liebe ich jetzt dann in dem Moment, weil alles auf einen einprasselt, gleich mit der
Ja, also somit haben wir, glaube ich, Daniel so ein bisschen unseren Zuschauern.
Ja, Zuschauern, genau, sag ich jetzt. Guck mal, jetzt
Zuhörern. Ne? Zuhörern. Also, ja, genau. Zuhörern.
Bei Zuschauern sind wir noch nicht.
Sind wir noch nicht? Nicht, doch, Ostseeman.
Ja, okay,
du weißt.
Ja, Daniel, aber genau. Dann kommen wir doch mal ins Heute.
Ja.
Heute bist du Bundesstützpunkttrainer der DTU. Aber das ist eigentlich überhaupt, das ist diese Thematik, DTU und so weiter, das ist eigentlich Hoheitsgebiet von Michi. Deswegen, ich wollte jetzt einfach den Übergang schreiben, habe ich es geschafft, Michi? So
super. Ja, okay. Also ich würde es nicht besser können.
Ich habe Schweißberg auf der Stelle. Übernimm du mal bitte. Also, sag uns doch mal, Daniel, was ist heute deine Aufgabenfeld?
Ich soll das sagen.
Ja, also ich habe jetzt Daniel angesprochen und dann könnt ihr weiter machen, wenn ich weiter Fotos, okay?
Nein, das ist in Ordnung. Was können wir uns unter einem Bundesstützpunkttrainer vorstellen? Was sind deine Aufgaben? Ich selber kenne Saarbrücken, klar, war ich auch schon mit einem Athleten, der bei euch mal eine Woche mal Probetraining gemacht hat, mit Thomas Möller damals noch. Und dann haben wir das abgesprochen, dass er mal bei euch mal sein darf, und dann sind wir da zu einem Test gefahren, somit kenne ich das Gelände auch und war begeistert oder bin begeistert immer noch heutzutage, was ihr da für ein Gelände habt. Was ist denn dort deine Aufgabe? Erklär uns das einfach mal.
Ja, im Grunde genommen ist Saarbrücken ja der älteste und auch größte Bundesstützpunkt in Deutschland. Wir haben neben unserem in Saarbrücken eben auch noch Potsdam, wir haben Nürnberg, es gibt Essen, Freiburg und Neubrandenburg. Bei uns sind aber mehr als 20 Athleten. Wir sind 3 Trainer, gemeinsam mit Steffen Justus, Andreas Klütsch und mir sind wir sozusagen ein sehr großes und auch gut eingespieltes Trainerteam. Dann haben wir eben auch noch die Möglichkeit, auf Athletik- und Kraftexperten zurückzugreifen. Da haben wir mit Oliver Mühlbrett einen Mann, der beispielsweise auch mit anderen Top-Sportlern gearbeitet hat und sicherlich auch einen großen Anteil an dem Erfolg 2008 von Jan Frodeno hat. Wir haben dort eben sämtliche Möglichkeiten, was Physiotherapie betrifft, Ernährungsberatung, psychologische Beratung, Sportmedizin, aber eben auch der Anschluss an die Uni. Das heißt, für die jungen Sportlerinnen und Sportler, die bei uns sind, ist es ein perfektes Gesamtpaket, was den Sport betrifft, plus vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, das parallele Thema Ausbildung, Studium, da versuchen wir natürlich auch zu unterstützen, aber letzten Endes, die Leistungsentwicklung ist das, was wir im Grunde genommen haben wollen.
Okay. Das heißt, du bist dort, ich weiß ja, dass du B-Trainer gemacht hast. Da haben wir zusammen übrigens auf der Schulbank gesessen.
Genau.
Dann hast du einen A-Trainer gemacht und dann bist du ja auf die Uni nochmal gegangen.
Genau.
In Köln an der Sporthochschule und hast den Diplom-Sport-Trainer gemacht. Ja. So heißt es ja.
Ja.
Und hast den auch erfolgreich abgeschlossen. Und das ist ja auch, sag ich mal, eine schwierige Geschichte auch, sag ich mal. Das ist nicht mal eben, das wird eigentlich hinterhergeworfen, glaube ich. Ne,
nee, es geht 3,5 Jahre.
Genau.
Und ist sehr umfangreich, aber auf der anderen Seite war es auch eine wertvolle Erfahrung. Also man hat da nur sehr, sehr wenig spezifischen Anteil, sondern es geht wirklich um die ganzheitliche Ausbildung. Also man hat auch Themen, die aus meiner Sicht vor allem im Hochleistungsbereich super wichtig sind, psychologische Themen, pädagogische Themen, viel Austausch auch mit Trainern, die eben schon im Geschäft sind, wo ich dankbar bin, dass man da wirklich auch nochmal in die Tiefe gegangen ist, weil ich sage mal, das Sportwissenschaftliche ist das eine, was auch spannend ist, aber da haben wir natürlich auch im Verband Experten, wo wir immer zurückgreifen können, wir haben unsere eigenen Erfahrungen, wir haben unsere eigenen Daten, aber dieses Drumherum, wie geht man mit den Sportlerinnen und Sportlern um, was sind Dinge, die man in der Führung beispielsweise auch von einem Team beachten soll und muss, war damals doch sehr wertvoll.
Und dann bist du ja praktisch Bundesstützpunkttrainer geworden. Gab es da vorher vor dir schon einen Bundesstützpunkttrainer oder ist die Stelle neu geschaffen worden?
Nee, den gab es schon. Das war Christian Weimer.
Genau, Christian.
Mhm. Ja, der hatte dort einen sehr guten Job gemacht im Vorfeld und sagen wir mal, Anfang von dem Stützpunkt in Saarbrücken war es eben oft so, dass auch der Bundestrainer dort war. Also das war auch meine Zeit als Sportler, als ich dann Ende der 90er beziehungsweise dann in den 2000ern dort war, dann war immer der amtierende Bundestrainer auch relativ präsent in Saarbrücken. Und durch das, dass dann natürlich ja, der Sport sich entwickelt hat, dass andere Stützpunkte dazugekommen sind, übernimmt man einfach das bestehende System dieser Bundesstützpunkttrainer, um dann zu sagen, wir versuchen gute Leute an jedem Stützpunkt zu haben und trotzdem nochmal einen Mann, der übergeordnet sozusagen den Blick drauf hat als Chefbundestrainer. Mhm.
Wie siehst du denn jetzt, du bist an der Basis, nenne ich das mal, wirklich an der Basis von jungen Sportlern, Nachwuchssportlern, wie siehst du denn im Moment aus deiner Sicht die Entwicklung in unserem Sport aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland sozusagen, der deutschen Sportler, auch im Gegensatz vielleicht zu anderen Nationen, es wird immer wieder Norweger, das kennen wir alle, auch wir kennen das ja aus einschlägigen Publikationen. Wie siehst du das, sind wir da auf einem guten Weg? Natürlich wirst du jetzt nicht sagen, natürlich sind nicht auf einem guten Weg, klar, aber hat sich etwas Neues getan? Wie ist die Entwicklung? Wie arbeitet ihr? Habt ihr neue Strukturen geschaffen oder wie auch immer? Wie kann man uns das vorstellen?
Naja, also das eine ist natürlich unsere Arbeit und das ist ja Hochleistungssport. Und die Menschen, die bei uns sozusagen mit im Team sind oder betreut werden, die sind hochmotiviert, die sind an einem Punkt angekommen, wo der Sport sehr, sehr viel Platz in ihrem Leben einnimmt und die wir jetzt einfach versuchen, zu maximaler Leistungsfähigkeit zu begleiten. Das ist, sage ich mal, ein Plätzchen der Glückseligkeit. Also da ist wirklich die Welt in Ordnung und das macht unheimlich viel Spaß, dort zu arbeiten und auch mit den Menschen in diesem Team zu arbeiten. Und das andere ist das, was du ansprichst, nämlich der Sport, der Stellenwert in der Gesellschaft, das, was, ich sage jetzt mal, ja, draußen passiert. Ja, und das sehe ich schon so ein bisschen mit sorgenvollem Blick, weil ich glaube, die Wertschätzung gegenüber dem Spitzensport, die ist nicht mehr ganz so hoch, wie sie vielleicht mal war. Sie ist auf jeden Fall nicht ganz so hoch wie in anderen Ländern. Die Wahrnehmung ist sicherlich auch vor allem von diesen kleineren Sportarten in Deutschland schwieriger geworden. Man muss sich wirklich behaupten, Triathlon ist da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und auch mit neuen Formaten, mit neuen Ideen, innovativ. Aber auf der anderen Seite, wenn man junge Menschen begeistern möchte, dann braucht man Vorbilder, man braucht Heroes, man braucht, ja, ich sage jetzt mal, auch eine Plattform. Und der Stellenwert generell in unserer Gesellschaft, was Sport und Bewegung betrifft, den finde ich schon im Moment sehr bedenklich, weil wenn man sieht, wie viele Kinder überhaupt noch schwimmen lernen, wie viele Kinder einen ordentlichen Purzelbaum hinbekommen, ja, oder wie viele Menschen in der Lage sind, eine halbe Stunde am Stück zu joggen, dann muss ich sagen, ja, da sollten wir wirklich uns überlegen, wie wir gemeinsam als Gesellschaft hier gegensteuern können, denn das geht uns alle an.
Ich glaube, da kommst du jetzt gerade auf einen ganz guten, Gesprächspunkt. Den hatten wir, glaube ich, bevor wir auf Aufnahmen gedrückt haben, schon zu dritt hier kurz gehabt. Und deswegen würde ich es ganz gut finden, wenn wir das während der Aufnahme auch nochmal aufnehmen. Wir hatten so diese Länder, die skandinavischen Länder vor allen Dingen, Norwegen, Dänemark. was ist denn dein Eindruck, was ist denn da, und das ist ja nicht erst heute, weil da die Top-Athleten jetzt irgendwie gerade rausblühen, entstanden, sondern wann hat das angefangen, dass die da was richtig machen, und was haben sie besser gemacht,
genau, als wir? Oder was haben sie anders gemacht?
Genau, was können wir denn anders, aus deiner Sicht, so wo sind die Stellschrauben, wo wir einfach ein kleines bisschen in Anführungsstrichen abgehängt sind?
Naja, also
fangen wir... Du sagst, dieser Sportstellenwert,
genau, ich glaube,
das
genau.
ist so ein zentraler Punkt, ne?
Fangen wir mal so rum an. Was ist wichtig? Wichtig ist aus meiner Sicht, junge Menschen für die Bewegung zu begeistern. Sie so schnell wie möglich mitzunehmen auf diesem Weg. Sport ist Teil deines Lebens. Und ich meine, ich habe selber 4 Kinder. Und was machen Kinder von alleine? Sie rennen, sie spielen, sie wollen sich bewegen, sie klettern, sie spielen Fangen. Also sie sind immer unterwegs. Wenn man ihnen die Möglichkeit eröffnet.
Ja.
Und wo sind die Kinder irgendwann hauptsächlich? Na, in der Schule. Das heißt, in der Schule muss der Sport Teil des Unterrichts sein und werden. Und das haben die skandinavischen Länder teilweise in den letzten Jahren genial gelöst. Nämlich dort ist es so, dass am Tag 1 Stunde Sport in der Schule ermöglicht wird. Die Kinder haben ein Anrecht drauf.
Pflicht ist
sozusagen. Genau, Pflicht. Und in Deutschland ist es ja so, meine Frau ist selber Sportlehrerin. Man hat noch 2 Sportstunden in der Woche, wenn nicht eine ausfällt.
Weil der Lehrer nicht da ist oder keine Lehrer da
sind. Oder keine genau. Lehrer da sind, genau.
Oder auf der anderen Seite die Schüler, die Sachen nicht dabei haben, weil sie sagen, naja, Sportstunde.
Ja, ja,
also diese, das meine ich mit diesem Stellenwert, den der Sport im Moment bei uns so genießt, der ist leider zu weit unten. Und ja, der eine Hebel ist wirklich die Schule, beziehungsweise schon sehr früh im Leben den Kindern einfach zu zeigen, Bewegung ist gut, Bewegung macht Spaß, Bewegung gehört zu unserem Leben dazu, denn wir sind einfach als Menschen auf Bewegung ausgelegt. Und auf der anderen Seite, klar, gucken wir so in die mittleren und höheren Altersbereiche, wo die Menschen dann irgendwann feststellen, wenn ich jetzt nichts mache, dann habe ich vielleicht ein körperliches Problem. Ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Feld. Und da sind vielleicht eher die Unternehmen gefragt, wo man sagt, hier, wir machen über Firmensportgeschichten was, wir versuchen, die Mitarbeiter zu unterstützen, wir bieten Motivationshilfen. Ich glaube, das sind die 2 großen Stellschrauben, die es gibt. Und je mehr Menschen eben mit Sport in Bewegung kommen, desto größer ist dann auch der Multiplikator in ihren, ich sage jetzt mal, in ihrem Mikrokosmos, wo sie dann sagen, hey, komm, wir gehen jetzt einfach mal eine halbe Stunde spazieren oder wir machen mal eine Radtour oder wie auch immer. Und dann ist das so ein Dominospiel, ein Stein.
Da habe ich gerade so einen Gedanke, weil du sagst, gerade, man sagt ja, jeder zweite Mensch über 50, Mann sozusagen, ist übergewichtig. Wir haben ein riesengroßes Problem in der Gesellschaft, was volkswirtschaftlich natürlich ein Riesenschaden ist. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Wirtschaftlich ist das ein Riesenschaden, was, wenn Menschen, sagen wir mal, nicht sich gesund ernähren, gesund bewegen und so weiter. Es geht nicht immer um Leistungssport. Jetzt habe ich aber eine Beobachtung gemacht, wie ich empfinde. Ich bin schon sehr, sehr lange im sogenannten AK-Altersklassen, normalen Sport, Amateursport, vielleicht auch für uns auf hohem Niveau. Wir haben es natürlich nie geschafft, wo du jetzt hingekommen bist. Du bist ja auch sehr Profi, wir haben davon nie gelebt, aber wir haben es auch sehr ernst genommen. Und da ist mir aufgefallen, irgendwie, wenn ich das so vergleiche, dass sich das immer extremer geworden ist. Denn die Leute, die Sport machen, sage ich mal, dass die immer extremeren Sport machen. Also keine Demut mehr vom Marathon, keine Demut mehr vom Ironman, dass es eine lange Geschichte ist, keine Demut mehr vor, ich laufe jetzt mal 5-mal über den Berg, mache eine 100-Kilometer-Einheit oder wie auch immer. Siehst du das auch so, dass es auf der einen Seite diese Couch-Potatoes gibt, dann in der Mitte so eine Bubble, wo nicht viel ist, so ein luftleerer Raum, wo manche ein bisschen joggen und so weiter, und dann gibt es wieder die Leute, die viel Sport machen, und der wird immer extremer.
Ja, aber das ist natürlich eine sehr kleine sagen wir mal, Gemeinde, die diese extremen Dinge macht. Das stimmt, da ist die Hemmschwelle, glaube ich, geringer geworden, um so extreme Geschichten zu machen, da gebe ich dir recht. Nur die vielen Millionen, die eben von dir angesprochenen, sagen wir mal, Menschen in dieser mittleren Bubble oder eben wirklich diese Couch-Potatoes, die sind ja eigentlich die Zielgruppe, wo wir haben wollen und sagen, hey, ihr müsst ein bisschen was tun. Und klar, wenn die dann sehen, hey, da läuft einer irgendwie 2 Marathonrennen hintereinander, da sagen die, das werde ich ja nie schaffen. Aber genau da, finde ich ja, muss der Schlüssel irgendwo passen, zu sagen, hey, dann lauf doch einfach mal 5 Kilometer oder geh mal walken. Mhm. Klar, dass es von heute auf morgen nicht zum Marathon läuft, das ist ja klar. Nur man muss irgendwie versuchen, sie trotzdem in die Laufschuhe zu bekommen, sie trotzdem raus zu bekommen an die frische Luft. Und da, glaube ich, müssen wir uns als Gesellschaft und vor allem auch als Politik nochmal Gedanken machen, wie wir das hinbekommen. Und wir sehen ja in Skandinavien, da klappt es wunderbar.
Also sehen wir auch hier wieder, sind wir in Deutschland abgehängt. Tut mir leid, dass man das so hart formuliert.
Ist eine Aufgabe.
Ist
eine Aufgabe und das muss
erstmal und dazu muss
nämlich auch erkannt werden, dass es die Aufgabe gibt.
Und nee, die Aufgabe gibt es. Aber ja, ich glaube, das Geld wird nicht in die Hand genommen.
Ja, also weißt du brauchst halt auch Leute, die bin ich der Meinung, diese Themen auch ernst nehmen und anpacken. Und irgendwann musst du ja anfangen. Dingen musst du anfangen. Ja, ich glaube, darum geht es, glaube ich. Ich mache mal einen Schwenk.
Ja, gerne.
Daniel, großes Wochenende liegt vor Hamburg. Vor einigen Wochen hatten wir den Ironman zu Besuch in Hamburg. Viele unserer Zuhörer wissen das natürlich und es ist ja auch weltweit, glaube ich, durch die Presse gegangen. Es gab ja diesen schlimmen Unfall. Du jetzt so mit als organisatorischer oder mit in diesem Bubble, wo du bist, kriegst du mit, was das jetzt auch mit dieser Riesen, also es ist ja die größte Veranstaltung, die es gibt, glaube ich. Ne?
Ja,
also,
größte Triathlon.
Zahlenmäßig ist es der größte Triathlon der Welt.
Genau.
Jetzt mit dem Standort Hamburg, mit diesen, mit diesen Vorkommnissen beim Ironman in Hamburg, das hatte ja auch schon bereits die Challenge in Rot auch durchaus beeinflusst und man hat da auch schon viele Dinge gesehen, was es damit gemacht hat, Veränderungen wahrgenommen. Kannst du uns da mal Einblicke geben? Das ist bestimmt ein Thema gewesen jetzt, oder?
Ja, nur ich bin natürlich nicht in den Bereichen drin, wo es wirklich diese Einblicke
gibt. Das, was du mitbekommst.
Genau, ich habe natürlich mitbekommen, dass es dann eine Aufarbeitung gegeben hat und nach wie vor gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und logischerweise gibt es auch Konsequenzen. Und ich denke, die Menschen, die da jetzt auch hier für dieses Rennen in Hamburg in der Verantwortung sind, die werden ganz genau hinschauen und sicherlich auch das Thema, ja, Streckensicherung, das Thema Begleitmotorräder und so weiter nochmal komplett anders beleuchten und da wirklich das Thema Sicherheit so hoch wie möglich aufhängen. Ja. Nur auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass ich aktuell hier dieses Thema nie wirklich als präsentes Thema wahrnehme, sondern es bleibt irgendwo bei den Menschen, die dafür verantwortlich sind, es bleibt im Hintergrund, es ist sozusagen im Fokus, aber nicht im Fokus der Öffentlichkeit. Mhm. Es ist logischerweise auch ein anderes Rennen, es ist nur der gleiche Ort. Und insofern ist es eine super traurige Geschichte.
Ich kann mir vorstellen, warum ich darauf komme, ist natürlich, dass es was gleichermaßen mit Veranstaltern macht, genauso wie auch mit Teilnehmern.
Ne? Mit Athleten.
Also das spuckt dir ja auch durch den Kopf. Klar. Und deswegen wäre es mir auch wichtig zu wissen, wie du das wahrgenommen hast, als du das mitbekommen hast.
Ja, das war, ich war ja in Hamburg zu dem Zeitpunkt und das war natürlich schon ein Schockmoment. Und als dann eben auch die Nachricht kam, dass der Motorradfahrer verstorben ist, dann war wirklich Stille, Traurigkeit, ein sehr bedrückender Moment, der angehalten hat, auch den ganzen Tag über, die ganze Zeit danach. Es war ja dann auch groß in den Medien und letzten Endes ist es tragisch. Ein anderes Wort fällt mir nicht dazu ein und klar, man muss sich das ja auch vorstellen, da geht morgens jemand aus dem Haus, sagt Tschüss und kommt möchte wieder hier eine Veranstaltung unterstützen und kommt dann nicht wieder zurück. Ja, das ist wirklich, kriegt man Gänsehaut, wenn man das jetzt so nochmal durch den Kopf gehen lässt. Nur auf der anderen Seite, klar, um zurückzukommen zu diesem Rennen, es ist eine andere Veranstaltung, es sind auch sehr viele andere Menschen hier. Und von daher, es muss ja auch ein Stück weit weitergehen. Also das darf einen dann nicht irgendwie erstarren lassen und bremsen, sondern man muss die Lehren daraus ziehen. Ja, man muss versuchen, Dinge, die man besser machen kann, auch zu verbessern, aber life goes on.
Und dazu gehört natürlich eine ordentliche Kommunikation und an einem runden Tisch setzen, alle Leute, die Ahnung haben von Triathlon, dann zusammensitzen und einen gemeinsamen Plan zu erarbeiten, wie man so eine Problematik als Lösungsansatz herbeiführen kann oder einen Lösungsansatz herbeiführen kann. Ne? Ja, Daniel, bleiben wir mal so ein bisschen bei der WM in Hamburg. Welchen Benefit erwartet ihr von der Deutschen Triathlon Union als Verband von diesem Rennen? Da habt ihr euch ja auch sehr viel Mühe gegeben jetzt mit diesem, ich weiß es im Vorgespräch auch mit Olli Kraus, dass ihr da richtig Bambule gemacht habt in der Vorbereitung. Was erwartet ihr euch davon? Vielleicht eine höhere Teilnehmerzahl, der die Startpässe jetzt ordert oder wie auch immer, wie können wir uns das vorstellen? Oder vielleicht auch Nachwuchs oder was habt ihr so für Zielsetzungen inhaltlich?
Ja, zum einen, und das sieht man ja auch anhand dieser Side-Events, einfach den Sport in die Stadt sozusagen bringen, die Menschen, die, ich sage jetzt mal, zufällig vorbeilaufen, anzusprechen und zu sagen, hey, schaut her, das ist Triathlon, das ist unsere Sportart. Ein Stück weit Bekanntheitsgrad, ein Stück weit ja, Werbung in eigener Sache. Ende des Tages hofft man natürlich, dass jemand dann sagt, okay, ich mache da einfach mal mit. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, Nachwuchsathleten ja, so ein bisschen zu teasern und zu sagen, hey, probier doch einfach mal Schwimmen, Radfahren, Laufen aus. Und auf der anderen Seite hat natürlich so eine WM auch eine unglaubliche Strahlkraft. Also wir sind in den großen Medien vertreten, sowohl Print wie eben auch Fernsehen. Es ja, bringt sicherlich extrem viel Aufmerksamkeit auf den Triathlonsport im Allgemeinen und logischerweise dann eben auch auf die DTU. Und ja, ich glaube, eine bessere Werbung für unseren Sport als hier in Hamburg kann man sich nicht wünschen. Und das versuchen wir dieses Wochenende einfach maximal dafür zu nutzen.
Genau. Du sprachst gerade an neue Formate. Es ist ja so, dass in den Köpfen immer die SDO, DM, DLD, jeder weiß von unseren Zuhörern, was das bedeutet, Sprintdistanz, jedermann, also jedermann Sprintdistanz letztendlich, dann olympische Distanz, Mitteldistanz und Langdistanz. Und der Triathlon geht in den letzten paar Jahren eigene Wege. Mit jetzt auch den Team Relay und den Staffeln und jetzt wird sogar im Altersklassenbereich auch endlich mal eine Team Relay gemacht und so weiter. Total klasse. Siehst du da in Zukunft in irgendeiner Weise noch weitere Formate? Wo denkst du, du bist da noch total drin in dieser Geschichte, gerade als Bundesstützpunkttrainer, wie wird sich da noch was verändern in den Formaten? Also PTO macht es ja vor mit 100, genau, das ist genau 100 Kilometer zusammengerechnet sind. Die einen machen das über, was ich, Gravelbike hatte, glaube ich, Jan Frodeno gemacht, war auch irgendwie so, was war das, irgendwie 100 Kilometer oder irgendwie in der Richtung, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, dieses Format. Es entstehen neue Formate. Denkst du, das wird auch in dem Bereich des Leistung- und Hochleistungssport geben? Oder wie kannst du dir, können wir uns das vorstellen?
Das ist ja das Schöne am Triathlon, es gibt wirklich so viele Spielfelder, aber jetzt im Hochleistungsbereich muss man ja immer überlegen, was will auch ein Stück weit der Zuschauer da draußen. Ein Ziel von einer Sportart ist es natürlich beispielsweise bei Olympia präsent zu sein, möglichst viele Entscheidungen bei Olympischen Spielen in der eigenen Sportart zu haben. Und deswegen ist ja auch beispielsweise hier dieser Eliminator in Hamburg. Es wird Dr. Thomas Bach kommen, der IOC-Präsident, am Freitag oder Samstag und diese Dinge ansprechen. Und beziehungsweise anschauen, ja, und am Ende des Tages ist der Wunsch natürlich da vom Weltverband, ein weiteres Event bei den Olympischen Spielen zu haben. Und auf der einen Seite bin ich als Sportler und Triathlet natürlich daran interessiert, was macht mir Spaß, welche Distanz, wo möchte ich gerne meinen Sport ausüben. Auf der anderen Seite muss man sich ja auch überlegen, der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was möchte der Fernsehzuschauer sehen? Und wenn du dich als Sportart weiterentwickeln möchtest, dann geht es mir selber auch so, dann nimmt man sich vielleicht mal eine Stunde Zeit, um irgendwas im Fernsehen anzuschauen und dann muss es auch gut sein. Und ich glaube, da ist so ein Eliminator, da ist so eine Mixed Team Relay, da ist so ein Sprintformat genau das Richtige. Selbst eine olympische Distanz für mich als Triathlon-Fan hat so Momente, wo ich sage, jetzt könnte es auch weitergehen. Genau. Und beim Ironman ist es ja noch viel krasser, da schaut man sich Hawaii an. Aber auch nicht so, dass man gefesselt 8 Stunden davor sitzt, sondern ja, es ist einfach eine zu lange Zeitspanne. Worauf ich hinaus will, der Triathlon wird sich dorthin weiterentwickeln, wo ihn die Medien haben wollen, wenn wir ein breiteres Publikum ansprechen möchten. Das sieht man auch bei vielen anderen
Disziplinen. Biathlon zum Beispiel.
Biathlon im Wintersport, genau. Beachvolleyball oder jetzt beim Basketball 3x3. Also es gibt überall Beispiele, wo man einfach innovativ ist, wo man mit der Zeit geht, wo man vielleicht auch ein jüngeres Publikum ansprechen kann. Und genau das macht auch Triathlon.
Das passt eigentlich genau dazu. Ich habe gestern in unserem Team mit jemandem geredet und hat erzählt, ja, dass die jetzt auch so ganz schnelle Formate machen, weil er sagt, ist das denn jetzt so eine lange Strecke? Nee, sage ich, das nicht. Ja, sagt, das ist ja typisch. Die Jugend heutzutage, dass, wenn du ein neues Lied für eine CD aufnimmst, darf maximal das Lied, ohne dass es skippen, 2 Minuten 33 im Schnitt sein. Das heißt, das Skippen ist alle 15 Sekunden skippen, die irgendein Lied weiter und Das heißt, und genau das passiert ja auch, genau wie wenn man sich jetzt irgendwie ein Fernsehen anschaut, man klick, 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 klick. Und das heißt, die Leute wollen immer schnell unterhalten werden. Das machen natürlich auch selbstverständlich die Medien. Wenn man TikTok sieht, da darf ein Video nicht mehr als 7-8 Sekunden sein. Beziehungsweise du weißt es, Vedat, vielleicht hilfst du mir auch, du bist ja der Werbefachmann hier. Ja. Dass die Zeit immer schnelllebiger ist und immer mehr geklickt wird. Und ich glaube, das ist auch, was du gesagt hast, Daniel, auch in den einzelnen Sportarten zu merken. Man versucht es immer schneller zu machen, damit der Zuschauer nicht gelangweilt ist.
Ja, okay, also glaube ich jetzt ein bisschen, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber so dieser Konzentrationsreiz ist halt immens kurz mittlerweile.
Genau, das meine
also
ich damit.
Also die Fähigkeit der Leute, sich auf etwas zu fokussieren. Wenn wir das jetzt natürlich das komplette Extrem ist, was du gerade gesagt hast, Daniel, die Langdistanz, das gucken sich wirklich nur eingefleischte 8 Stunden am Stück an.
Ja.
Das muss man dann auch wirklich wollen. Und das, was du jetzt gerade sagst, mit diesen neuen Methoden, die für das Publikum viel interessanter sind, darin geht es ja auch tatsächlich auch um die Leute vor Ort, die das ja auch dran transportieren, dieses Feeling, dass die da die ganze Zeit durchdrehen, das macht das mal 8 Stunden lang bei einer Langdistanz, das ist ja kaum möglich.
Außer
wir haben ja auch die Radstrecke ist ja meistens menschenleer und da bist du halt nur für dich.
Außer in Rot, habe ich gerade gesagt.
Ja, genau. Noch den solaren Berg und jedes zweite Dorf feiert da bei Grillfesten. Aber das stimmt schon. Also dadurch, dass das diese Wettbewerbe gibt, ist das viel populärer geworden. Der für den Triathlon auf jeden Fall mehr gewinnt.
Aber was mich dafür interessiert, die Athleten, die das ja verkörpern,
ja.
Das sind ja die Athleten, das sind ja die Hochleistungsathleten, von denen wir uns versuchen, was abzuschauen. Müssen die schon jetzt im Training schon umgeswitcht werden irgendwie, dass man da anders trainiert? Verstehst du so?
Ja.
Dass man da schon reagieren muss, damit die auch wettbewerbsfähig bleiben? Weil
da komme ich auch gleich mal. Da habe ich noch
okay.
eine Frage, aber ja? vorher.
Also natürlich spielt es im Training eine Rolle, auf der anderen Seite ist es aber auch eine natürliche Vorgabe. Also wir schauen einfach, wer kann auf dieser kurzen Strecke performen, wer ist eher, sage ich jetzt mal, der Sprintertyp und wer eher der Ausdauertyp. Das ergibt sich natürlich über die Jahre, man kann so ein bisschen selektieren, wer hat sozusagen...
Durch Raster wahrscheinlich.
Genau, wer hat den Punch, genau, wer kann nochmal mobilisieren, wer hat gewisse... physiologische Werte, die einfach genau. für die kürzeren Distanzen von Vorteil sind und wer ist eben eher für die längeren Distanzen erschaffen, sage ich jetzt mal, weil von der Struktur, von der Physiologie und so weiter kann man die Athleten zwar trainieren, aber man kann sie sicher nicht mehr formen, wie man möchte. Ja.
Das heißt, auch hier wird ja schon dann auf die Formate geschaut und letztendlich auch schon dann im Training gesteuert sozusagen.
Genau.
Okay, ja. Das ist interessant. Also das,
mich würde gerne interessieren, also das ist ja so, dass es gibt ja, wie war das, Michael? Ich glaube, bei Henning war das doch, ne?
Ja.
Wenn irgendjemand ihn fragt, was er dann so macht, so Triathlon und sowas.
Ach, das ist mit Schießen?
Nee, nein.
Ich dachte, wo ist darauf hinaus, dass die Leute nicht wissen, welche Disziplin.
Ja, genau. Ich habe auch gerade den Reiz gesagt, es war so ganz doof, dass irgendwie mit Langdistanz und hast du denn schon auch schon einen Ironman gemacht oder
ja.
warst du schon mal vorbei?
Ja, das ist
alles darauf gemünzt. So, wenn ich das jetzt umbreche auf die Bekanntheit dieser ganzen Raketen, die wir hier gerade am Start haben.
Im wahrsten Sinne des Wortes Raketen.
Das sind wirklich Hochleistungssportler. Und da ist die Wahrnehmung für mich als Außenstehender eher so, mit den Namen kann ich oft nicht viel anfangen, die Strahlkraft ist gar nicht so, wie wenn du Jan Frodeno, Sebastian Kienle, die ganze Riege, Daniela Bleimel, die bleiben so im Kopf hängen. Ne?
Laura.
Weil, ja genau, Laura, also ich kann
ja, nicht weitermachen. Anne Hauch,
Also wir haben ja genug davon, Gott sei Dank, wir haben das Problem nicht, so ähnlich wie beim Fußball mit den Keepern, haben wir genug. Also es ist so dieses... das wird so wahrgenommen und es ist so schade, dass jetzt, wo ich gerade drauf kommen wollte, diese Raketen, die wir haben, die fliegen so irgendwie unterm Radar, weil es noch nicht populär genug ist. Und meinst du, das ändert sich jetzt dadurch, dass diese Wettkampfarten sozusagen immer mehr gepusht werden?
Naja, letzten Endes hängt es natürlich auch mit dem Erfolg zusammen.
Ja,
ist sehr eng geknüpft.
Erfolgreicher
die Athletinnen und Athleten sind und werden, desto mehr wird darüber berichtet, desto populärer werden sie, desto mehr sind sie präsent in den Köpfen der Triathlon-Fans und der Menschen draußen. Und zum anderen ist es einfach auch so, und das ist aber ja, auch in Deutschland, glaube ich, ganz speziell, dass die Langstrecke einfach bei uns einen hohen Stellenwert hat und auch hohes Ansehen genießt. Es gibt aber viele andere Länder, wo das genau andersherum wahrgenommen wird. Da ist die olympische Distanz also super populär und die Langstrecke spielt gar nicht so die Rolle.
Okay.
Am Ende des Tages, ja, hat sich jetzt
beispielsweise... Woher kommt das? Weißt du? Hast du eine Idee, warum das ist?
Naja, bei uns ist natürlich schon auch, wir haben so Galionsfiguren wie eben Frodeno, Kienle, Lange, Anne Haug und so weiter, was ich angesprochen, die Erfolge gehabt haben, die außergewöhnlich waren, wo die Medien natürlich dann auch drüber berichtet haben. Also, das,
also die Medien sind der Hauptfaktor.
Der Medien, ach so, genau, der okay, Medienfaktor okay, okay, ist natürlich der Multiplikator, so wie ja, du sagst. Und letzten Endes, ja, wenn jetzt, ich sag mal, die Raketen über die olympische Distanz hier ein Feuerwerk abfackeln und sagen, hey, wir sind ganz vorne in der Weltspitze dabei, wir halten gegen einen Blumenfeld, gegen einen Eden, gegen einen Vincent Louis, wie sie alle heißen, Hayden Wild, dagegen. Ja. Und die Menschen sehen spannende Rennen, sind fasziniert. Ja. Naja, dann ist es ein Selbstläufer.
Genau. Ja, interessanter Ansatz. Also hätte ich jetzt nicht genau. Denn wie gesagt, Lasse Priester hört sich das doof an. Gestern war ich beim Schwimmen und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre dann dahin und gucke mir das an. Da steht ja auch der Lasse aus Norderstedt. Ja, wer ist denn das? Ja? Ja, ja, verstehst du? Das ist genau dieser Bekanntheitsgrad, der eigentlich ein bisschen fehlt, sage ich mal. Aber da muss vielleicht die Medienpräsenz noch ein bisschen größer sein. Auf Dauer, oder wie kann man uns das vorstellen? Kriegt man das hin?
Ja,
wäre ja schön, wenn wir es hinkriegen.
Natürlich, also das eine ist die Medienpräsenz, aber die ist jetzt gar nicht so schlecht. Wir hatten beispielsweise bei den Finals in Düsseldorf auch Live-TV und Lasse Priester ist doch deutscher Meister geworden vor einem
breiten
Publikum. Genau, ja, genau. Vor einem breiten Publikum.
Und ich habe es geguckt und genossen.
Man muss es dann aber natürlich auch nutzen, auch als Athlet oder als Athletin nutzen können. Man muss so ein bisschen auch der Typ dafür sein, wo die Menschen sagen, hey, das macht Spaß, dem zuzuhören, das macht Spaß, dem so ein bisschen an den Lippen zu kleben. Mhm. Und dann bedingt das eine das andere. Und ich glaube, das ist auch das große Ziel, vielleicht ein Stück weit auch von Hamburg hier am Wochenende, dass wir wieder dorthin kommen und so diesen Hero-Status ein Stück weit uns erarbeiten. Als Mannschaft, aber vielleicht auch im Persönlichen die eine oder der andere.
Jetzt haben wir mal eine Frage. Zukunft.
Glaskugel. Du hast endlich mal eine Frage.
Okay. Glaskugel.
Sehr gut.
Daniel, Glaskugel. Wo siehst du dich in Zukunft vielleicht als Bundestrainer? Fragezeichen, Glaskugel. Und zweite Geschichte, wo denkst du, wo geht die Reise im Triathlon hin? Insgesamt, also wo denkst du wirklich, wo geht es auch leistungsmäßig hin? Ich meine, wir haben eine 7,23 von Monsieur aus Dänemark
geguckt. Der Meister der Kettenfragen ist Michael.
Ach so.
Eine nach der anderen.
Okay. Wir haben dort also Zeiten... Formate haben wir schon gesprochen, technische Entwicklungen, das ist mir auch wichtig, weil ich so ein Technikfreak bin eigentlich, Technofreak. Und du als deine Person, eigentlich eine Masterfrage. Ich glaube, wir können jetzt rausgehen. Ich glaube, wir können jetzt wir können Mittagessen gehen, glaube ich.
Ja, ich fange vorne an. Was meine unmittelbare Zukunft betrifft, klar, ich schaue auch immer in die Glaskugel, ich schaue auch, wo möchte ich denn in Zukunft sein, wo möchte ich arbeiten, wie möchte ich mein Leben sozusagen gestalten. Und letzten Endes, ich liebe den Triathlonsport, ich bin da seit vielen, vielen Jahren involviert und ich möchte da auch ein Stück weit nicht davon weg. Also das macht mir einfach Spaß und ich habe das Glück, damit mein Geld zu verdienen.
Dann
ja, genau. Und never change a running system. Also im Moment bin ich zufrieden. Mein Vertrag als Bundesstützpunkttrainer geht noch bis nächstes Jahr nach Paris. Das ist ganz normal im Trainergeschäft, dass es immer praktisch über so einen Olympiazyklus funktioniert. Und dann wird es Gespräche geben. Ich denke, im Moment sind wir, was das Thema Bundestrainer, was du angesprochen hast, mit Thomas Müller sehr gut aufgestellt. Der ist ja jetzt erst seit wenigen Monaten im Amt und der macht im Moment wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und ich denke, er wird das auch nochmal einen Zyklus weitermachen wollen und können. Und insofern, das ist jetzt für mich nicht unbedingt an eine bestimmte Position gekoppelt, sondern ich möchte einfach irgendwo in diesem Bereich Triathlon, Triathlon-Sport weiterarbeiten und da bin ich gespannt, da wird sich sicherlich auch eine gute Lösung für alle finden. Nichtsdestotrotz, klar, man macht sich immer Gedanken, man möchte sich ja auch weiterentwickeln und insofern bin ich auf diesen nächsten Schritt schon ein Stück weit gespannt, muss ich ehrlich zugeben.
Also auch du wirst in deiner Position auch an dem Olympiazyklus gemessen?
Logischerweise, Leistungssport sind zwei Worte, Leistung und Sport. Und auch wir als Trainer werden an der Leistung gemessen. Und das ist auch gut so, denn letzten Endes Wir haben ein relativ liberales System, wir sind relativ frei in dem, was wir tun und tun können, tun dürfen. Das finde ich sehr angenehm als Arbeitsweise. Nur auf der anderen Seite muss natürlich auch das Ergebnis stimmen und die Entwicklung der Athletinnen und Athleten muss da sein. Das heißt nicht, dass wir Medaillen produzieren müssen, sondern es muss einfach eine klare Leistungsentwicklung, eine Progression zu erkennen sein. Man muss, wenn man reinhört, von den Athletinnen und Athleten ein gutes Feedback bekommen. Das ist so meine Aufgabe zusammen mit Steffen Justus und Andreas Klütsch in Saarbrücken. Und wenn das gut gemacht ist, gut funktioniert, dann kommt die Leistung automatisch. Ja, ein positiver
Prozess. Genau. Wobei wir leider Gottes in einem System leben, wo die Geldvergabe nach Olympia immer stattfindet anhand der Medaillen.
Jein, also natürlich je erfolgreicher, desto das mehr. Meine ich. Aber man ist jetzt nicht auf Gedeih und Verderb auf diese Medaillen oder auf Top-Platzierungen angewiesen. Auch hier das Leistungsprinzip, wer eine gute Arbeit leistet, der bekommt ein bisschen mehr. Wer eben keine so gute Arbeit leistet, der muss sich mit weniger zufrieden geben. Von daher, natürlich wollen wir alle das Maximale. Wir wissen aber auch, es geht nicht mit der Brechstange, sondern es ist ein Prozess. Man muss Geduld haben, man muss fleißig sein. Und irgendwann, ein ehemaliger Sportdirektor von mir hat mal gesagt, das war im Olympischen Dorf im Übrigen 2008 in Peking, am Ende ist der Sport gerecht. Ja, und es ist auch so, wer sich reinhängt, wer Gas gibt, wer für diesen Sport auch lebt, das muss man auch sagen. Ja. Es hängt ja nicht nur an uns Trainern, sondern es hängt natürlich auch in sehr, sehr großen Teilen an den Athleten. Wer wirklich das Commitment abgibt, zu sagen, all in, ich lebe für diesen Sport, ich gebe alles, ich will in die Weltspitze, der wird es irgendwann früher oder später auch schaffen.
Interessanter Ansatz.
Absolut interessant.
Ja, absolut. Ja. Das war die erste Teil meiner Kettenfrage.
Beeindruckend.
Zweiter Teil, wo siehst du den Triathlonsport? Was wird da noch passieren?
Ja, es ist nach wie vor eine Sportart, die wächst, die populär ist. Ich habe gerade gestern beim Global Summit hier eine schöne Aufarbeitung von verschiedenen Umfragen gesehen und gehört. Und da hat Triathlon ein unglaublich gutes Image. Also vor allem, was das Thema, ich sage jetzt mal, Lifestyle betrifft, Gesundheit, so ein Stück weit auch, Triathlon ist authentisch, ja, man bewegt sich draußen, man kann es alleine machen, man kann es in einer Gruppe machen. Die Menschen möchten auch mehr Triathlon sehen, auch das war zum Beispiel ein Thema, was Medienaufmerksamkeit und so weiter betrifft, ist Triathlon für viele noch unterrepräsentiert. Und letzten Endes glaube ich, dass der Sport in den nächsten Jahren ein unheimliches Potenzial hat. Er wird sich weiterentwickeln, da bin ich absolut sicher. Auf der einen Seite, glaube ich, sind viele Dinge im Triathlon-Sport gewachsen und das ist gut so. Und auf der anderen Seite hat man eben auch den Mut, neue Ansätze zu gehen. Und man sieht es ja auch in Formaten. Du hast vorher gesagt, es gibt jetzt die PTO, es gibt die Super League, es gibt Ironman, es gibt Challenge, es gibt die Weltverbände, beziehungsweise dann die Spitzenverbände unter dem Weltverband. Und jeder will ja im Grunde genommen den Sport nach vorne bringen. Und das ist ja der große Vorteil, den wir haben. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und egal, was passiert, alles, was nach draußen kommt, alles, was wahrgenommen wird, bringt uns als Triathlon weiter. Und das finde ich einfach im Moment eine super schöne, spannende Entwicklung. Mhm. Und ich glaube, das ganz große Bild funktioniert eben dann, wenn wir viele, viele jeder Männer und jeder Frauen an die Startlinie bekommen, die vielleicht einmal im Jahr einen Triathlon machen und sagen, ja, das ist so mein sportliches Highlight, da trainiere ich ein bisschen dafür, da lebe ich vielleicht so das ganze Jahr drauf hin. Das ist, glaube ich, das riesengroße Publikum, das wir noch ansprechen können.
Also ich finde es gut, dass ihr das auch als Erfolg seht. Also das ist ja absolut auch etwas, was ein Ziel sein kann, um das zu schaffen.
Ja, ja wahrscheinlich, aber auch mit dem Hintergrund dann, wenn die Mutter und der Vater einmal im Jahr den Triathlon machen, dann vielleicht der kleine Sohnemann und die Tochter dann einen Schwimmverein und plötzlich haben wir da eine ganz breite Masse, die dann oben vielleicht zu einer guten Spitze wächst. Das ist ja auch wichtig, nicht?
Ja, und vielleicht an der Stelle auch nochmal gesagt, ich meine, wir reden jetzt von, es muss gut aussehen, es muss spektakulär sein. Man kann es ja aber auch auf die Basics herunterbrechen und sagen, Triathlon ist mit das Gesündeste, was du an Sport machen kannst. Ja? Schwimmen und Radfahren hat auf deine Orthopädie keinen Einfluss. Ja? Das Wasser trägt dich, das Fahrrad trägt dich, reine muskuläre Geschichte.
Dich, dann weiß ich
nicht. Wir hoffen, dass das Wasser dich trägt.
Manche, die zickzack schwimmen, selbst in Rot am Kanal, meine lieben Zuhörer, hat es weder geschafft, Zickzack zu schwimmen.
4,7
ist klar.
Ja, ist doch, statt 3,8.
Gut für die Trainingswoche.
Kilometer.
Ja, also.
Nee, und das meine ich damit. Also, Schwimmen und Radfahren ist für unser körperliches System keine große Beanspruchung und Laufen ist unsere natürliche Fortbewegung und das in Summe als Komplexsportart ist einfach auch sehr gesund, ja. Muss man einfach mal so sagen. Ja? Und auch das ist vielleicht eine Message, die nach außen noch zu wenig kommuniziert wird.
Und man kann sagen, also wenn man das alles betrachtet, ich bin ja schon lange jetzt beim Triathlon, seit 97 dabei, ist es doch eine große Familie.
Genau.
Und da akzeptiert jeder jeden, egal ob du jetzt, ich denke mir mal aus, in 15 Stunden ins Ziel kommst oder in der Weltspitze nach 7 Stunden 23. Es ist irgendwie, jeder achtet das, was der andere gemacht hat.
Es ist auch wieder, da muss ich das auch nochmal kurz wieder ansprechen, Rot war jetzt auch wieder, da waren sie alle da von oben, die ganzen Profiathleten. Es war wirklich, die haben, und die starten ja auch selber sonntags und die nehmen sich Zeit, Zeit für die Fragen und Antworten, die alle Querbeet-Athleten da haben und sind total gut drauf, lächeln den ganzen Tag, stehen den ganzen Tag auf der Messe. Ja. Und das ist irgendwie total, wo du denkst so, krass, mach das mal mit einem Profifußballer. Also genau. Der hält das maximal 15 Minuten aus und dann will er Kohle dafür. Also das ist halt wirklich, das stimmt schon, das ist eine schöne Gemeinschaft, wirklich eine gute Gemeinschaft. Weil du ja sagst, Bewegung ist wichtig, haben wir festgestellt, um nochmal auf Hamburg zurückzukommen, du startest ja auch selber, Daniel.
So ist es.
Wenn die Zuhörer das hören, wissen wir auch, was du abgeliefert hast, aber jetzt wollen wir trotzdem wissen, was machst du an diesem Wochenende?
Und wie trainierst du?
Naja, genau. Es sind ja, ich hab so einen kleinen Spruch für mich entwickelt. Es sind jetzt 16 Jahre seit meinem Weltmeistertitel, es sind aber auch 10 Kilogramm.
Besser als 16 Kilogramm.
Der sitzt hier, der kann jetzt sagen, was das bedeutet pro Lebensjahr. Aber okay.
Ja, es waren aber schon mal fast 16 Kilo. Also das, okay. An der Stelle vielleicht. Nein, ich habe in der Tat einfach Lust, dieses Rennen nochmal zu machen als Weltmeisterschaft in der Altersklasse. Ich bin jetzt AK 45, ich bin sicherlich nicht in der Form meines Lebens, die 16 Jahre, da bin ich 16 Jahre jetzt zu spät, aber ich möchte einfach Spaß haben, ein gutes Rennen haben. Ich werde sicherlich versuchen, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen. Wenn irgendjemand neben mir läuft, werde ich versuchen, auch diesen Endspurt zu gewinnen. Es wird aber vermutlich nicht für ganz voll erreichen.
Wann startest du denn genau? Ist das Sonnabend?
Oder? Morgen, also am Freitag, um 12.20 Uhr, glaube ich. Ich habe nachher Briefing, ich muss noch mal die ganzen Daten mir anschauen. Okay. 750 Meter Schwimmen in der Alster, dann eben zwei Runden à 10 Kilometer, wirklich ein schönes Radrennen durch Hamburg an vielen Highlights vorbei. Krass. Und also dann eben
tatsächlich morgen schon alles komplett gesperrt hier.
Ja. Genau, heute schon. Die Junioren dran.
Ah, okay.
Und dann eben laufen an der Außenalster und dann über die Poststraße rein ins Ziel.
Das heißt 2x10 und dann?
5 zum Schluss, genau. Also ein klassischer Sprint. Ja. Ja. Und das Ganze jetzt morgen als Einzel und dann am Sonntag eben im Mixed Team Relay nochmal mit Anja Dittmer, mit Joel Franzmann, jetzt heute heißt sie ja Tesche, hat geheiratet.
Ja, cool.
Und Stefan
Jusse. Ja, die alten Profis aber von damals.
Genau, 2007. Cool. Ja.
Und wer noch?
Steffen Justus als zweiter Mann.
Ja. Ist der Hammer, oder was?
Klingt irgendwie nach schnell.
Ja, und du bist Ziel Top 3.
Ja, also ich denke, bei der Staffel haben wir schon das Potenzial, da nach vorne zu schauen. Mal gucken, was die anderen Länder so anbieten. Ja. Klar, aber
Einzel?
Im Einzel? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, wenn ich so irgendwo Top 15 schaffe, ist es okay. Also ich will jetzt mich nicht irgendwie runterreden, ich will aber auch die Erwartungen für mich selber nicht zu hoch hängen. Um wirklich dort zu performen, und ich weiß ja, was in den Altersklassen noch zu geht, muss man wirklich trainieren. Und ich habe nicht trainiert im Sinne von, ich hatte jetzt einen Plan und habe strukturell geguckt, was macht Sinn, sondern ich habe mich nach Lust und Laune darauf vorbereitet. Das Schöne ist, die Lebenskilometer, die irgendwo bei mir verankert sind, die sind natürlich in dem Fall relativ schnell wieder greifbar und ich merke, dass durch wenig auch die Leistung wieder nach oben geht, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich optimal vorbereitet hier am Start stehe. Und das ist aber auch gut so, denn es ist ein komplett anderer Lebensabschnitt. Diese Performance-Geschichte, das habe ich 15 Jahre lang als Profi erleben dürfen. Und Triathlon hat für mich jetzt in dieser Phase des Lebens nichts mehr mit Hochleistung zu tun, für mich selber. Also im Sinne von, ich muss meinen Körper darstellen.
Ist das auch etwas, also da muss ich jetzt sagen,
ja, interessant, interessant.
Weil ich mich hier kenne, der da absolut nicht loslassen kann, bei so wenn Bestzeiten und sonst irgendwas. Weil wir haben letzte Woche,
oder
vorletzte Woche, als wir uns unterhalten haben, haben wir festgestellt, dass man komischerweise immer das, was irgendwann mal so optimal war für einen selber, das steht dann irgendwo in so diesem Regal und du fokussierst dich über kurz oder lang immer wieder in diese Richtung, aber berücksichtigst halt nicht, dass du schon wieder 5 Jahre älter geworden bist, dass deine Lebensbedingungen andere sind, dass andere Dinge rund um dein Leben vielleicht eine andere Rolle spielen. Und da finde ich es ganz, ganz gut, dass du gerade so ganz klar kommunizierst, hey, so ist das halt. Also,
da, aber dann darf ich doch mal was fragen. Ja. Du bist früher sicherlich, ich denke mir das jetzt einfach bitte aus, Zahlen, Schall und Rauch, du bist früher sicherlich einen 4-Minuten-Schnitt immer locker gelaufen.
Jetzt sagt er gleich immer noch.
Ja, vielleicht schaffst du das heute nicht mehr ganz. Vergleichst du das mit früher?
Gibt es ein schönes Beispiel. Ich habe vor wenigen Tagen die Freude gehabt, eine Einladung zu bekommen von einer ehemaligen Schulkameradin, die mittlerweile eben Firmenchefin ist, und die hat einen Business Run gemacht in Oberschwaben, in meiner alten Heimat. Ja. Gibt es eine legendäre Runde 5 Kilometer flach um die Donau herum. Und das bin ich früher als 10 Kilometer Lauf an Silvester immer gerannt. Und da war der Durchschnitt pro Kilometer irgendwo bei 3,01, 3,02, also so um die 30 Minuten ganz knapp drüber. Jetzt bin ich 5 Kilometer gelaufen und ich war ganz knapp drüber über den 4er. 4,01, 4,02. Ich bin natürlich auch sehr offensiv angelaufen bei 3,35 beim ersten Kilometer. Dazu habe ich einfach zu wenig Erfahrung in diesem Sport gesammelt, dass man langsam angehen soll. Ja.
Okay, ich verstehe, ich verstehe.
Und habe mich dann wirklich mit 20 Minuten über diese Strecke, ich will nicht sagen gequält, sondern ich habe es auch ein Stück weit genossen. Aber das ist im Moment die Tatsache und das ist im Moment mein Leistungsvermögen.
Und wie gehst du damit um?
Mein Leben ist absolut noch ein Limit. Also,
ich glaube, das hat was mit Einstellung zum Loslassen zu tun. So ein bisschen dieses, ich sag's jetzt einfach mal so in Anführungsstrichen, dieses Relaxen.
Genau.
Zu sagen, so, hey.
Oder vielleicht was? Ist Daniel, weil er so ein hohes Ziel geschafft hat damals, was ja keiner von irgendeinem Menschen noch von sich behaupten kann, der auch hier zuhört, ja. von uns, dass er deshalb besser loslassen kann. Weißt du, was ich meine? Du hast recht. Wenn man sich so über unterhält, ich meine, wir fahren irgendwo altersklassenmäßig und dann kommt so einer an, weißt du noch damals?
Ich glaube, man muss auch ein bisschen Gelassenheit in seinem Leben zulassen, um auch vielleicht, das kann auch ruhig leistungssteigernd sein, glaube ich sogar, dass wenn du sagst, hey, ich weiß, es kann nicht mehr das sein, was es vor 10 Jahren gewesen ist, aber das, was ich jetzt heute leiste, ist auf jeden Fall auf diesem gleichen Niveau zu stellen, weil das, was ich reingebe, das ist das Maximale, was ich rausbekomme und das ist in Ordnung für mich. Und ich glaube, da muss man so ein kleines bisschen Seelenfrieden haben, um sich nicht ständig unter Druck zu setzen.
Ich sehe es auch ein bisschen anders. Ich habe früher Wettkämpfe gemacht, um maximal zu performen. Ja. Zweiter Platz war im Grunde genommen eine Niederlage. Ja. Ja. Heute mache ich Wettkämpfe, um etwas zu erleben. Also es ist für mich was komplett anderes. Und wenn zum Schluss jemand neben mir läuft und ich sage, okay, ich habe jetzt Lust auf einen Endspurt, dann probiere ich das. Wenn ich aber sage, cooler Typ, geh du als Erster durchs Ziel, dann dreht sich meine Welt genauso weiter am nächsten Tag. Und das ist für mich absolut...
So, Peter, bevor du mich jetzt immer teaserst, nach dem Gespräch, sage ich dir, das kann auch nur...
Ich wollte einfach das ein bisschen als Therapie für dich nutzen.
Ist klar. Peter, das kann nur ein Weltmeister sagen.
Ja, okay.
So, also, ja, verstehst du? So.
Ich meine, bitte, so relaxed wie er...
Ja, absolut.
Ist aber, ja...
Aber da sieht man doch, wie locker das sein kann. Und wenn wir jetzt mal wirklich auf das Altersklassen, aber wenn du warst selber in Rot, die Altersklassen dann doch sehr verbissen sind, ne? Wedert. Das hast du ja so gesagt, Daniel. Das kann ich auch so nachvollziehen.
Also ich habe es jetzt so zum ersten Mal erlebt. Daniel weiß es vielleicht nicht, weil er nicht jede Woche unseren Podcast hört. Noch nicht. Aber
noch
jetzt
nicht.
In Zukunft.
Denke ich auch. Muss in Saarbrücken, ist das eine Einheit.
Ich bin so dermaßen geplatzt, dass bei mir gar nichts mehr ging. Ich habe es noch zu Ende gebracht, alles gut. Das sagt mein Trainer ja auch, dass er hochzufrieden ist damit, dass ich es zu Ende gebracht habe. Dass es dieser Fakt ist. Aber das war für mich albtraumhaft. Also es war... ganz schrecklich. Und deswegen ist es auch für mich so, du kommst ins Ziel, du hast es erreicht, du hast es durchgezogen, aber es schwingt in deinem Hinterkopf so, irgendwie fühlt sich das nicht fertig an. Ne?
Ja,
also,
die ganze Verwirrung. Aber ich glaube, es ist so, wie Michi sagt, ich habe das als Sportler eben erleben dürfen und ich habe für mich persönlich den Haken setzen können.
Ganz genau so ist
es. Von daher bin ich da absolut entspannt.
Ja, absolut cool. Also müssen wir auch noch einen Haken setzen. Mal gucken, welchen wir setzen.
Ja, wenn man erstmal weiß, dass man die setzen will, ist man auch schon mal weit vorne.
Ja, ja. Super interessant. Hast du noch eine Frage?
Ich weiß nicht, wir schießen so viele Fragen durch.
Wir kommen
so ins Plaudern und machen hier so irgendwie von links nach rechts. Also ich wüsste jetzt eigentlich nur, also deinen Ablauf haben wir jetzt festgestellt. Du bist seit Montag schon hier, so zum Abschluss jetzt nochmal. Startest heute die Junioren, morgen startest du, dann Sonntag nochmal in der Staffel, war das richtig?
Genau.
Okay, das heißt, du hast eine komplett volle Woche gehabt, bist gerne in Hamburg nach wie vor, saugst dieses Feeling immer noch auf. Ich fasse gerade zusammen, ne?
Nee, plus, dass er ja noch die ganzen Profis betreut.
Ja, genau.
Und da habt ihr ja noch viele Rennen,
genau,
nicht?
Genau, das ist nur dieses Mal so ein bisschen geändert. Da bin ich jetzt aus dem Trainerteam, aus dem aktiven Trainerteam in dieser Woche ein bisschen raus. Mhm. Das okay, machen okay. Trainerkollegen wie eben Thomas Möller, ja, Tom okay. Hoffmeister ist dabei, also unser Sportwissenschaftler, Steffen Justus und auch Ron Schmidt.
Ach, aus Potsdam, dabei.
Genau. Und ich werde natürlich die Jungs und Mädels anfeuern, bin aber so ein bisschen, ja, vor allem eben für diese Side-Events, für diese Dinge, die um die WM herum passieren, auch hier für den Verband tätig und habe eben auch die Freigabe bekommen, selber ein bisschen Wettkampf-Spaß zu haben. Genau.
Okay. Ja. Und gibt es da so ein Duell, was sich so ein bisschen anbahnt, was irgendwie jetzt so ein Hauptaugenmerk hat?
Naja, witzigerweise habe ich im Frühjahr im Trainingslager auf Fuerteventura Rasmus Henning getroffen. Der Däne, der ja auch viele Jahre lang wirklich Weltspitze war, der dieses Rennen 2004 gewinnen konnte. Der hat ja auch die Challenge Rot mal gewonnen, ich glaube ja. 2011 war das. Und der hat gesagt, was, du machst da mit oder mache ich auch mit? Und ich glaube, ich habe gestern ganz zufällig im Fahrstuhl Adel Tveiten getroffen, den Trainer der Norweger, und der hat schon gesagt, Henning hat sich gut vorbereitet.
Ja, das ist ja schon psychologisch.
Das ist schon.
Genau.
Und dann kam Thomas Möller, aber unser besser.
Ja, der hat schon so ein bisschen die ersten Spitzen gesetzt, aber auch hier, ich bin entspannt.
Ja,
also
ja,
ich cool. Nehme es, wie es kommt, und muss vielleicht dazu sagen, er kann mir natürlich so einen Nadelstich zurückgeben, denn 2007 in Kopenhagen, das war das Rennen der Europameisterschaften. Da kam er zurück aus Hawaii, aus den USA, und hatte das Battle of Sexes gewonnen und 250.000 US-Dollar mitgenommen. Das war damals das höchst dotierte Rennen der Welt. Ja. Und wollte dann Europameister werden in Kopenhagen, im eigenen Land. Hat es nicht geschafft, denn Javi Gomez hat gewonnen. Jan Frodeno war Zweiter. Und ich habe ihn aus seiner Sicht traurigerweise um Platz 3 abgesprintet. Ja. Und ich glaube, das hat er mir bis heute nicht verziehen.
Okay. Ja. Was soll ich sagen? Es gibt Dinge, damit muss man leben.
Ja, ja, ich glaube,
er hat ja ein bisschen Kohle aufgekommen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, er ist hier, um Revanche zu nehmen.
Daniel, hast du eigentlich einen Trainer?
Für mich selber?
Ja.
Nee, ich habe nur einen Kritiker, das ist meine Frau.
Oh, ja, okay.
Die dann eben gar nicht so sehr die sportlichen Leistungen, sondern eher die Körperkomposition immer wieder mit einem
lächelnden
Kommentar jawohl, ja, mir entgegenschmeißt. Aber ansonsten, ich unterhalte mich viel mit Steffen Justus, meinem Trainerkollegen, der ja noch sehr aktiv ist und der immer auch sagt, wir müssen das und das noch machen für Hamburg. Ja. Aber ich trainiere wirklich nach Lust und Laune. Ich gucke raus, wie ist das Wetter. Ich schaue, was machen die Athleten heute. Und genau so bewege ich mich dann an dem Tag. Und das hat mit strukturellem Training überhaupt nichts zu tun.
Ja, ja. Wie dat?
Bist du immer noch nervös?
Nö.
Nee, ne? Daniel hat es geschafft, uns irgendwie... Ja. Einfach und, so beim Plaudern zu...
Und ihr seht ihn ja nicht, liebe Community. Er ist wirklich tiefenentspannt. Ja, aber er ist wirklich tiefenentspannt. Wenn er das sagt, er ist wirklich tiefenentspannt. Das muss man wirklich so sagen. Das glaubt man ihm nicht nur von den Worten her, wenn man es hört, sondern auch, wenn man es, wie wir jetzt natürlich live sehen. Er ist wirklich tiefenentspannt. Und ich glaube, da kommt ein richtig guter Platz raus. Ich glaube, er wird alle übersprinten wieder.
Also auf jeden Fall bin ich jetzt neugierig. Wir werden das beobachten.
Ja, Live-Ticker ist dran. Ja. Ich habe schon geguckt.
Ja, Daniel... Also von meiner Seite aus gehen wir jetzt langsam in die Abmoderation. Ich bedanke mich im Namen unserer Zuhörer und auch unseres Teams, auch von den beiden, die heute leider nicht dabei sein können, von Claudio und von Henning, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dieses wunderbare Interview mit dir heute führen durften. Das hat echt riesengroßen Spaß gemacht und es ist uns eine sehr große Ehre gewesen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir.
Ich sage auch nochmal, ich glaube, Daniel, du hast es sehr, sehr gut formuliert alles, wohin auch die Reise der Deutschen Triathlon-Union geht als Bundesverband, was uns ja sehr wichtig ist. Wir sind ja nicht umsonst Kooperationspartner der DTU geworden mit unserem Podcast, weil wir wollen das, was wir zum Beispiel hier erleben durften im Gespräch mit dir, auch nach außen transportieren, dass du auch für den, ich sag mal, jeder Mann und jeder Frau auf jeden Fall stehst, dass du da auch Zukunftsperspektiven siehst, wie natürlich aber auch, wo dein Job ist in dem Hochleistungssport. Und ich glaube, das hast du ganz gut rübergebracht als Zusammenfassung, dass ohne die jeder Männer und jeder Frauen ein Hochleistungssport und Spitzensport einfach nicht geben würde, nirgendwo. Wir haben mal gelernt in der Trainerausbildung, eine gesunde, breite Basis generiert immer eine gute Spitze oben. Und ich glaube, das hast du wirklich uns nahegebracht. Und das war super authentisch. Und ich habe mich richtig gefreut. Und ich glaube, ich werde noch ganz lange reden. Nein, das ist unser letzter.
Mega überzogen.
Ich weiß, ich habe gesagt, das ist unsere längste Episode.
Wir haben 70 Minuten oder sowas. Wir sind hier gleich bei 2 Stunden. Oder?
Nein, sind wir. Nein,
eine noch Stunde nicht.
Eine Stunde zehn. Der Mathematiker hat vorhin drauf geguckt, deswegen bin ich aufgestanden.
Ach so, okay.
Aber trotzdem ist es unsere längste Sendung.
Ja, also es hat Spaß gemacht.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an euch.
Okay, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.